Okay, schauen wir ganz oben. Allgemeine Arbeitsschritte Exegese. Punkt 1. Die hier aufgelisteten Punkte, und es sind insgesamt 12 Hauptpunkte, ja, die finden also grundsätzlich und immer Anwendung. Man kann also nicht sagen, die Punkte 4 bis 7, die brauche ich nicht, wenn ich die Bibel erklären will. Exegese ist also die Frage, wie kann ich den Bibeltext hier verstehen und erklären? Also ich muss immer alles berücksichtigen. Zweitens, es kann allerdings, abhängig vom gewählten Textabschnitt, der eine oder andere Punkt vielleicht ein bisschen mehr Behandlung finden, ausführlicher behandelt werden oder weniger ausführlich behandelt werden. Drittens, im Wesentlichen ist auch die Reihenfolge hier verbindlich. In manchen Ausnahmefällen mag es vielleicht so sein, dass man den einen oder anderen Punkt vorzieht, aber grundsätzlich sollte man so vorgehen, wenn man seriös die Bibel studiert. Viertens, die nachstehenden Punkte sind also jetzt nicht die Punkte, die man braucht, um eine schriftliche Arbeit zu verfassen, sondern die sind fürs Bibelstudium gedacht. Mein erster Punkt ist Gebet, da will ich nicht viel darüber sagen. Ich glaube, wir können die Bibel nicht verstehen, wenn wir nicht den Heiligen Geist um seine Hilfe bitten. Er hat die Bibelschreiber inspiriert und er muss uns erleuchten, damit ich das dann auch verstehen kann. Zweitens, es ist wichtig, wenn wir die Bibel studieren, dass wir eine Auswahl treffen, einen Textabschnitt uns auswählen. Je beschränkter der Umfang des zu untersuchenden Abschnitts, umso leichter kann dann eine gründliche Exegese erfolgen. Oft wird der Fehler gemacht, dass man sagt, naja, ich studiere jetzt zum Beispiel alle Prophezeiungen der Bibel. Naja, um das jetzt gründlich machen zu wollen, bräuchte man 150 Jahre wahrscheinlich. Ja? Also das gelingt nicht so einfach. Ja? Der dritte Punkt, den möchte ich nur ganz kurz halten, da geht es um Textkritik. Das bedeutet, im Neuen Testament gibt es griechische Handschriften, die vielleicht irgendwo im Wortlaut nicht hundertprozentig miteinander übereinstimmen. Das gibt es auch für die Offenbarung. Darf ich einmal fragen, wer von euch verwendet die Schlachterbibel? Okay, ich sehe da einige Hände. Wenn ich jetzt Schlachter verwende und vergleiche mit Luther oder Elberfelder, oder egal, mit einer modernen Bibel, dann werde ich feststellen, dass im Neuen Testament manchmal da Abweichungen im Wortlaut zu finden sind. Vielleicht ein Beispiel, das betrifft jetzt nicht die Posaunen, aber das ist doch vielleicht nicht uninteressant. Schlagen wir mal auf Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22, der Vers 14. Ich habe da bei mir die Elberfelder, die ich bevorzuge, weil sie so genau ist. Sie ist sprachlich nicht ganz so schön, das gebe ich zu, ja? Aber sie ist genau und deswegen verwende ich sie gern. Ich lese dann nach der Elberfelder, Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Das war Elberfelder. In der Luther wird es sehr ähnlich klingen. Jetzt bräuchte ich jemanden, der die Schlachter hat und uns das nach der Schlachter vorliest. Irgendwo war da ein Mikrofon im Umlauf. Wer hat Schlachter und würde uns das nach der Schlachter vorlesen? Ganz vorne da. Also Offenbarung 22, 14, jetzt nach der Schlachterbibel.
Selig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen.
War das die Schlachter?
Das ist die Schlachter, ja.
Ah, das ist die alte Schlachter, sehe ich. Okay, ich brauche eine neue, eine Schlachter 2000. Da klingt es anders. Ja? Also, auch du hast dort den Baum des Lebens. Jetzt schauen wir mal Schlachter 2000. Das ist also die, die jetzt gekauft werden kann. Die alte, glaube ich, gibt es gar nicht mehr.
Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.
Also, was hast du jetzt vorgelesen? Glückselig, die
seine Gebote tun.
Seine Gebote halten. Luther Elberfelder sagt, glückselig, die ihre Kleider waschen. Ja, wie gibt's denn das, dass unterschiedliche Bibelübersetzungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Das ist also nicht Willkür der Übersetzer oder ein Fehler der Übersetzer, sondern da ist eine andere griechische Textgrundlage verwendet worden. Ja? Also, normalerweise, wenn es hier Abweichungen gibt, dann gibt es in der Schlachter oder in der Elberfelder Fußnoten, wo das dann auch erwähnt wird. Ja? Das ist jetzt für uns keine wichtige Frage, keine Seligkeitsfrage, keine Frage, die wir lang diskutieren sollen und wollen, ja? Sondern nehmen wir einfach zur Kenntnis, es gibt manchmal kleine, zumeist völlig unbedeutende Abweichungen in den griechischen Handschriften. Das hat also nichts Wesentliches zu sagen. Hier in Offenbarung 22 macht beides Sinn. Anderswo in der Offenbarung steht auch, die, die ihre Kleider im Blut Jesu, im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist also ein Gedanke aus der Offenbarung, den ich auch anderswo finde. Auch das mit den Gebote halten, Offenbarung 12, Vers 17 oder Kapitel 14, das finde ich anderswo. Ja? Also beides hat durchaus Berechtigung, würde ich sagen. Beides ist also auch theologisch jetzt kein Problem, weil beides wichtig und wesentlich ist. Okay, wir springen wir also von meinem Blatt hier, diesen Punkt 3. Da geht es eben um solche Fragen, die hier aufgrund des griechischen Grundtextes entstehen können. Kommen wir zum Punkt 4. Also, wenn ich einen Text verstehen will, sollte ich ihn mir einprägen. Das ist das, was ich auch da in diesem Ellen White Zitat vorher sagen wollte. Bis hin zum Auswendiglernen. Bis hin zum Auswendiglernen. Ich habe mir erzählen lassen, dass es da in der Adventgemeinde Shay, Hasel, das sind so Namen. Ja. Ich meine jetzt nicht den Frank Hasel, sondern seinen Onkel, den Gerhard Hasel. Ja. Die waren Spezialisten für das Buch Daniel. Die konnten das ganze Buch Daniel auswendig. Alle 12 Kapitel. Aber nicht im Deutschen oder im Englischen, sondern im hebräischen und aramäischen Kontext. Also, wenn ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, dann sehe ich Parallelen, die ich sonst nie sehen werde. Das ist der Punkt. Ja? Also, ein intensives Sich-Auseinandersetzen hilft mir. Und das wird uns auch bei der Auslegung der Posaunen helfen. Ich gehe da gleich weiter. Ja? Fünftens, wenn ich jetzt aus dem Griechischen übersetzen will als Theologiestudent, das können wir jetzt nicht, können wir also überspringen. Kommen wir zum Punkt sechstens, und da wird es jetzt sehr spannend. Mein erster Satz hier lautet, ich muss klären, ob es einen alttestamentlichen Zusammenhang gibt. Ich gehe jetzt vom Neuen Testament aus, stelle mir die Frage, gibt es da irgendetwas aus dem Alten Testament, das für mich jetzt relevant wäre? Frage? Offenbarung Kapitel 8, 9, die Posaunen. Was gibt's denn da aus dem Alten Testament, was ich berücksichtigen sollte? Wir wollen das jetzt nur kurz streifen, wir schauen uns die Details dann in den nächsten Tagen erst an. Was müsste ich da bedenken? Vom Alten Testament her. Also dir fallen die Posaunen von Jericho ein. Ja? Wie viele Tage sind die um Jericho gegangen? Wie viele Posaunen gibt es in der Offenbarung? Hängt das jetzt irgendwie zusammen? Der eine wird vielleicht ja sagen, der andere wird nein sagen. Ja? Also das sind sofort Fragen, die ich mir stellen muss. Dieser Sache muss ich nachgehen. Ja? Also das Buch der Offenbarung nimmt ja sehr, sehr viel Bezug aufs Alte Testament. Welche biblischen Bücher aus dem Alten Testament sind da speziell relevant? Natürlich das Buch Daniel. Welches biblische Buch fällt euch noch ein? Jesaja. Ja. Welches noch? Bitte. Joel. Ja. Gerade bei den Posaunen, Kapitel 9, dann die fünfte Posaune, diese Heuschrecken, da gibt es offensichtlich auch eine Parallele zum Propheten Joel. Das hat man oft gar nicht so im Kopf, aber das müsste man wissen, um den Text auslegen zu können. Ja, das werden wir uns noch anschauen. Also Joel wäre ein wichtiges Buch. Noch ein Vorschlag. das dritte Buch Mose, das Heiligtum, das ist ein Thema immer in der Offenbarung. Gleich beginnt der Posaunen, da geht es um einen Altar und Räuchopfer offensichtlich. Also da geht es um solche Themen. Welches Buch wird euch noch aus dem Alten Testament einfallen? Hesekiel wäre zum Beispiel ganz wichtig. Ja? Zacharia. Ja? Also jetzt haben wir dann wahrscheinlich schon das halbe Alte Testament zusammengetragen. Und das ist noch lang nicht alles. Es gibt Hinweise auf das Buch Hiob, ja? Auch in den Posaunen. Werden wir gleich sehen dann in den nächsten Tagen. Heute nicht. Ja? Also im Grunde, all diese Dinge aus dem Alten Testament müsste ich jetzt so irgendwo im Hinterkopf haben, damit ich auch die Posaunen auslegen kann. Matthäus, wenn er das Alte Testament zitiert, dann sagt er, der Prophet Jesaja, und dann zitiert er wortwörtlich, und wir wissen, aha, das kommt aus dem Jesaja. Johannes in der Offenbarung macht das nie. Er sagt nie, das kommt aus dem Daniel, aus Jesaja, Hesekiel oder Joel oder sonst woher. Er nimmt so Wortgruppen auf, Gedanken auf, sagt aber nicht immer ausdrücklich, was seine Quelle ist. Das liegt jetzt an uns, das dann herauszufinden. Ja? Also, Klärung, ob es einen alttestamentlichen Zusammenhang gibt. Wir müssen uns, so wie du vorher vorgeschlagen hast, jetzt anschauen, wo gibt es denn das Thema der Posaunen im Alten Testament? Nicht nur bei Jericho, sondern, wo noch? Großer Versöhnungstag, ja? Da werden also Posaunen geblasen. Auch wenn Krieg ist, ja, wenn der Feind kommt, dann hat der Wächter dieses Instrument genommen, geblasen, dann hat man schnell die Stadttore zugemacht, damit der Feind nicht rein kann. Ja. Also das sind verschiedenste Verwendungszwecke von diesem Blasinstrument im Alten Testament. Wir werden uns das noch anschauen. Ja. Also das müsste ich jetzt mit berücksichtigen. Ja. Gut, schauen wir einen Schritt weiter. Ich habe da so eine kleine kurze Überschrift, Kontext festlegen. Kontext, das ist der Zusammenhang. Zusammenhang. Naja, wie tut man das jetzt? Ich behaupte hier, es ist zum Teil schwer, den genauen Anfangs- und Endpunkt mit Sicherheit zu fixieren. Schauen wir jetzt zu den Posaunen. Schlagen wir unsere Bibel auf. Offenbarung Kapitel 8. Ja. Wo beginnen die Posaunen? Stellen wir uns diese ganz simple Frage. Wo beginnen die Posaunen in der Bibel? In der Offenbarung. Beschränken wir es auf die Offenbarung. Kapitel 8, Vers 6. Da steht, und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Du sagst Vers 2. Was steht in Vers 2? Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Also wo beginnt es jetzt? Mit Vers 6 oder mit Vers 2? Steht schon in Vers 1? Also, was steht in Vers 1? Und als es, da ist also vom Lamm die Rede, und als es das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel etwa eine halbe Stunde. Frage. Wo beginnen die Posaunen? Vers 1? Vers 2? In Vers 6 oder Vers 7? Wie schaut denn das in euren Bibeln aus? Die meisten modernen Bibeln bilden ja so Absätze. Zum Teil hat man so Teilüberschriften, wenn ein neuer Sinnabschnitt kommt. Wie ist denn das bei euch hier eingeteilt, Kapitel 8? Wie geht's da los? Ja? Also, Kapitel 8, Vers 1, das siebte Siegel. Du sagst jetzt, es gehört eigentlich ja zu den Siegeln, die vorher im Kapitel 6 erwähnt werden. Kapitel 7 ist dann so ein Zwischenstück. Ja. Naja, bei uns in unserer Zählung steht es unter Kapitel 8. Ja. Unsere Bibeln machen zumeist so einen Block, die Verse 1 bis 5. Kehrt es der Vers 1 zu den Posaunen? Es gibt Adventisten, die behaupten ja. Es gibt Adventisten, die behaupten nein. Dezidiert nein. Ja? Also hier wird schon schwierig. Man sagt, okay, schauen wir mal, wo beginnen die Posaunen. Ja? Also es ist gar nicht ganz so einfach, wie man meint. Ja? Wir werden uns das noch genauer anschauen und auch die Überlegungen, die dahinter stecken, wenn ich sage, der Vers 1 gehört dazu oder der Vers 2, 1 gehört nicht dazu und es beginnt erst mit Vers 2. Ja? Also wir werden uns das noch genauer anschauen müssen. Auch die Konsequenzen, wenn ich jetzt sage, Vers 1 gehört dazu oder Vers 2 beginnt erst, das hat Konsequenzen. Das werden wir uns noch anschauen. Da habe ich eine Hand gesehen. Bitte.
Ich muss unterscheiden zwischen Vorbereitung und Einsetzen dann. Ich glaube, dass es beginnt mit der Vorbereitung mit den Posaunen von Kapitel 8.
Ja?
Ich meine, das ist jetzt nur ein Hinweis oder ein Gedanke halt. Ne?
Also im Vers 7 geht es erst los. Da kommt der erste Engel und posaunt. Das ist die erste Posaune. Ja? Und dann kommen sie Schlag auf Schlag. So, stellen wir uns die zweite Frage. Wo enden die Posaunen? Wo enden die Posaunen? Kapitel 8 haben wir die ersten 4 Posaunen. Kapitel 9, da steht bei mir dann die Teilüberschrift, die 5. Posaune. Kapitel 9, vor dem Vers 13, da steht dann die 6. Posaune. Wo enden die Posaunen? Kapitel 11, Vers 15. Kapitel 11, Vers 15. Und der 7. Engel posaunte. Ja? Jetzt ist die Frage, was tun wir mit Kapitel 10 und Kapitel 11? Gehört das zu den Posaunen? Es ist so ein Einschub. Ja? Also, es wird jetzt nicht gesagt, dass ein Engel posaunt. Es ist also jetzt nicht direkt Teil der Posaunen. Aber es ist so mittendrin dieses Kapitel 10 und der erste Teil vom Kapitel 11. Ja? Also da muss man sich jetzt fragen, wie wollen wir das einordnen? Ja? Das sind also Fragen, die wir uns morgen dann anschauen wollen. Wo endet denn die 7. Posaune? Wo endet die? Also Vers Kapitel 11, da Vers 15, da ist der 7. Engel, der posaunt. Das ist der Beginn für die 7. Posaune. Aber wo endet sie, die 7. Posaune? Tja, das ist gar nicht so einfach. Ja? Also, mit dem Vers 19. Frage. Endet es mit dem Schluss von Vers 18 oder mit dem Schluss von Vers 19? Also ich merke, ihr versucht jetzt den Text alle nachzulesen. Ja? Also ja, auch da sind sich die Theologen nicht mehr ganz so sicher. Ja? Also die meisten adventistischen Theologen werden sagen, mit Vers 18 Schluss endet die 7. Posaune. Vers 19 gehört nicht mehr zur 7. Posaune. Aber auch das sind Dinge, die man sich überlegen muss. Ja? Also ich bin da noch immer bei meinen Blättern. Ja? Also wir sind da unter Punkt 6. Ich muss also klären, wo eine Sache beginnt und wo sie aufhört. Ich darf jetzt natürlich nicht nur sagen, gut, wir studieren die Posaunen, das was vorher war, die Siegel und das was nachher kommt, das interessiert mich gar nicht. Ich muss also auch diesen größeren Zusammenhang beachten. Ich habe hier eine weitere Teilüberschrift unter sechstens, da steht die Gattung bestimmen. Um welche Art von Schriftstück geht es denn hier in der Offenbarung? Ich habe da jetzt nicht dieses Blatt für die Offenbarung geschrieben, sondern ganz allgemein für das Neue Testament. Ist es ein Gleichnis? Ist es eine Wundererzählung? Das sind die Evangelien. Ja. Ist es ein Brief? Das ist Paulus und die anderen Schreiber. Ist es eine Hymne? Ist es Prophetie? Ist es Apokalyptik? Was ist denn das, was wir hier studieren? Also, wenn ich an die sieben Sendschreiben denke, Offenbarung Kapitel 2 und 3 im Speziellen, Das sind tatsächlich Briefe. Die hat Johannes tatsächlich an die Gemeinde Ephesus bis hin zur Gemeinde Laodicea geschrieben. Die sind also nicht fiktiv jetzt oder so. Ich glaube, die sind geschrieben worden und tatsächlich an diese Gemeinden auch abgeschickt worden. Ja? Gut, wir sind jetzt weiter hinten. Wir sind im Kapitel 8, 9 und Kapitel 11. Prophetie, Apokalyptik, das sind so Begriffe. Was ist denn das eine und was ist das andere? Habt ihr diese Ausdrücke schon gehört? Ja, also Prophetie, beides schaut grundsätzlich in die Zukunft. Ja? Da sind wir uns sicher einig. Prophetie und Apokalyptik sind also Ausdrücke, die die Theologen da verwenden, um auch biblische Bücher aus dem Alten und Neuen Testament damit zu belegen. Zum Beispiel eine Prophetie im Alten Testament, denkt man an die Geschichte vom Josef in Ägypten. Ja? Der sagt dann, da kommen 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Was ist das? Prophetie oder Apokalyptik? Das ist Prophetie. Ja? Das ist Prophetie. Was ist dann Apokalyptik? Wenn es ums Ende der Welt geht, grundsätzlich gesprochen, dann ist es Apokalyptik. Ich habe da ein paar Folien. Schauen wir uns das vielleicht an. Ja? So, da muss ich noch einmal umstellen. So. Ich habe da ein paar Folien. Schauen wir uns das vielleicht an. Das ist gar nicht unwichtig, wenn wir das klären, weil es grundsätzlich eine Frage ist, wenn man das Buch Daniel im Alten Testament oder das Buch Offenbarung im Neuen Testament studiert, muss man sich diese Frage stellen. Und es ist gut, dass man versteht, was da dahinter steckt. Ja? Also, Unterschied Prophetie, Apokalyptik. Ich habe da so eine Tabelle und schauen wir uns da ein paar Dinge an. Ja? Also, in der Prophetie, wie offenbart sich Gott dem Propheten? Das ist jetzt die Frage. Nicht die Offenbarung ist da gemeint, wenn da Offenbarung steht, sondern die Frage, wie sich Gott dem Propheten mitteilt, offenbart. Ja? In der Prophetie, da steht sehr oft, und das Wort des Herrn geschah zum Propheten Jesaja, Jeremia, da hört man das oft. Ja? Wie schaut es in der Apokalyptik aus? Das sind oft Visionen, Träume. Daniel, er sieht da diese Tiere aus dem Meer steigen. Oder Johannes in der Offenbarung, er sagt da, und ich sah, und ich sah, und ich sah. Der hat etwas visuell wahrgenommen. Die Zeitspannen. Schauen wir uns das vielleicht ein bisschen genauer hier an. Ich habe da ein paar Beispiele. In der Prophetie gibt es konkrete Zeitangaben. Ja? Zum Beispiel 1. Mose 6, Vers 3, 120 Jahre predigt es Noah. Oder 1. Mose 15, Gott sagt dem Abraham 400 Jahre in Ägypten. Ja? Oder 1. Mose 41, die 7 Jahre der Hungersnot, die von Josef hier gesehen wird. Ja? Oder 1. Könige 17, der Prophet Elia, 3,5 Jahre. Sind das konkrete Zeitangaben? Ja. Eindeutig. Schauen wir auf die andere Seite, symbolische Zeitangaben. Daniel Kapitel 7, Vers 25, da lesen wir was von 3,5 Zeiten. Eigentlich steht dort gar nicht 3,5 Zeiten, sondern 2 Zeiten und eine Zeit und eine halbe. Ja. Eine Zeit, Zeiten. Im Grundtext steht dort eine Form, da wird also ein Paar, also ausgedrückt, dass es 2 Dinge sind. Ja, kann der Daniel nicht 1 und 2 zusammenzählen und gleich 3,5 sagen? Ja, sicher kann er. Warum tut er es nicht? Ja? Er möchte uns mitteilen, das ist nicht buchstäblich, sondern symbolisch zu nehmen. Ja? Oder Daniel Kapitel 12, die 1290 Tage. Würden wir uns auch so ausdrücken? Nein. Ja? Oder diese oder Daniel Kapitel 8, Vers 14, die 2300 Abendmorgen. Hat jemand von euch schon irgendwelchen Bekannten erzählt, vor 2300 Abendmorgen war ich dort und dort im Urlaub? Da würde uns jeder fragen, wann war das? Und würde anfangen zu rechnen und draufkommen, das sind wohl, wenn man es umrechnen müsste, über 6 Jahre, aber es macht keinen Sinn. Warum drückt er sich so merkwürdig aus, der Prophet? Ja? Das ist also Apokalyptik. Ja? Mit anderen Worten, durch diese merkwürdige Ausdrucksweise wird schon gesagt, das ist nicht buchstäblich zu nehmen, sondern symbolisch. Ja? Noch ein Unterschied. In der Prophetie gibt es meistens eine relativ nahe Erfüllung. Relativ nahe. 120 Jahre sind auch lang. Ja? Aber die anderen Sachen sind relativ nahe. Wenn ich in die Apokalyptik schaue, hier nach rechts, da merke ich, gerade beim Daniel, das Gesicht geht bis an die Zeit des Endes. Also Apokalyptik hat etwas mit dem Ende der Welt zu tun, grundsätzlich. Schauen wir noch weitere Unterschiede an. War das zu schnell? Also ich kann das auch vielleicht ausdrucken. Das wäre vielleicht... Seid ihr alle interessiert, dann kann ich das ausdrucken. Mit Mitschreiben wird das nicht funktionieren, das geht zu schnell, glaube ich. Ja? Okay, ich werde euch das dann morgen mitbringen. Ja? Also, schaut euch nur die Gedanken an, ihr könnt euch das Mitschreiben ersparen. Also, Prophetie. Es geht um die Geschichte eines bestimmten Volkes. Gerade in den großen Propheten im Alten Testament, da wird also über Babylon und andere Völker eine Prophezeiung erlassen. Das ist also geografisch lokal ein bestimmtes Volk. In der Apokalyptik, da geht es um die universelle Heilsgeschichte, da geht es ums Volk Gottes an sich, um das Ende der Welt. Ja? Schauen wir uns das ein bisschen schneller an. Interessanterweise im Alten Testament wird in der Prophetie öfters Poesie verwendet und in der Apokalyptik Prosa. Ich kann da nicht drauf eingehen, das würde uns jetzt zu weit führen, weil das nicht so mit Reim funktioniert, wie wir das im Deutschen vielleicht kennen. Aber das sind Unterschiede. Die Erfüllung. Ja? Normalerweise sagt man, in der Prophetie gibt es eine Erfüllung, manchmal gibt es auch eine doppelte Erfüllung. Ja? Nehmen wir zum Beispiel Joel 3 her. Was steht in Joel 3? Eure Alten und eure Jungen werden Gesichte haben, Weissagen und dann kommen diese Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Wann erfüllt sich denn das? Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, heute erfüllt sich das. Ja, das mit dem Heiligen Geist in Zungenform, das können wir nachvollziehen, da passiert was. Die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, da fragen wir uns, was ist da passiert, was ist da gewesen? Ja? Vielleicht meint er das, was bei der Kreuzigung Jesu passiert. Da ist tatsächlich was passiert, Erdbeben und so weiter. Ja? Aber wir wissen, das war die erste Erfüllung und es wird noch eine zweite Erfüllung am Ende der Zeit geben, mit dem Spätregen. Ja? In der Apokalyptik dagegen, da geht es ums Untersuchungsgericht, die Wiederkunft, die Auferstehung, das Millennium. Ich habe da nur ein paar Stichwörter notiert. Kann das zweimal, dreimal, mehrmals kommen? Nein. Das sind alles absolut einmalige Ereignisse in der Geschichte. Ja? Ja, das ist jetzt die Frage. Diese 7-Cent-Schreiben, das ist eine gute Frage, ja? Diese 7-Cent-Schreiben in Offenbarung 2 und Offenbarung 3, ist das jetzt Prophetie oder Apokalyptik oder ist es von der Gattung her Briefliteratur, so wie Paulus und Petrus und Jakobus Briefe geschrieben haben? Natürlich, Ellen White sagt tatsächlich, die Briefe wurden von Johannes verschickt, aber jede Gemeinde steht auch für einen Zeitabschnitt. Ja? Also wir merken, das ist Offenbarung, das ist zwar ein richtiger Brief gewesen, aber darüber hinaus gibt es jetzt eine zusätzliche prophetische Bedeutung. Ja? Du hast also durchaus recht. In diesen Briefen ist mehr als nur Brief vorhanden. In der ganzen Offenbarung wird dieser Blick in die Zukunft gemacht. Ja? Okay, ich habe da ein paar Stichwörter für die Apokalyptik aufgeschrieben. Dualismus, Schwarz-Weiß. Was haben wir da in der Offenbarung? Jerusalem und Babylon. Genau. Und so könnten wir jetzt eine lange Liste aufstellen von Dingen, die parallel laufen. Ja? Was gibt es sonst noch? Kosmische Ereignisse. Sonne, Mond und Sterne, das ist so das Stichwort. Ja? Das ist typisch für die Apokalyptik. Es gibt diesen Engel, der erklärt. Das gibt es im Propheten Daniel, das gibt es auch in der Offenbarung immer wieder. Ja? Es gibt Symbole, unwirkliche Tiere, Tiere mit mehreren Köpfen und mit Flügeln und so weiter, die gibt es in der Zoologie nicht. Das sind also Symbole. Themen, die immer wieder auftauchen, Verfolgung, Gericht, Auferstehung, eine neue Welt, ja, das ist so typisch für die Apokalyptik. Wenn ich jetzt die Offenbarung, wenn ich jetzt die Posaunen studieren will, muss ich mir also von vornherein klar sein, ich bin in einem apokalyptischen Text. Es gibt immer wieder Ansätze, auch von adventistischen Predigern heute, ja, das ist also jetzt nicht weit hergeholt, die dann Offenbarung Kapitel 8 und 9, diese Posaunen, mit Umweltverschmutzung zum Beispiel in Verbindung bringen. Also wörtlich nehmen. Ja, da fällt ein Stern ins Meer und das Meer wird verseucht. Buchstäblich, wörtlich, Umweltverschmutzung. Eigentlich, wenn ich verstanden habe, es geht hier um Apokalyptik, muss ich von Grund an schon sagen, schwierig es so zu interpretieren, schwierig. Das sind Symbole, die wir eher nicht buchstäblich nehmen sollten. Gut, also, wo finden wir Prophetie? Bei den Propheten im Alten Testament im Allgemeinen, von Jesaja, Jeremia und so weiter, Hesekiel. Wo finden wir Apokalyptik? Speziell bei Daniel und in der Offenbarung. Allerdings auch im Jesaja, im Sacharja, in diesen kleinen Propheten gibt es Abschnitte, die Apokalyptik sind. Ja? Hier habe ich noch ein Beispiel. Und da sieht man das ganz, ganz deutlich. Das ist nicht die Offenbarung, aber da sieht man das wirklich sehr schön. Links habe ich den Jeremia. Das Wort, das zu Jeremia geschah, über das ganze Volk Juda im 4. Jahr Joachims. Vom 13. Jahr Josias bis auf diesen Tag ist das Wort des Herrn zu mir geschehen. Weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, sende ich zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel. Dieses Land wird zur Trümmerstätte werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Das Wort, er hört's. Ja. Das 13. Jahr, das ist die Angabe. Ist der Nebukadnezar ein Symbol oder ist es der buchstäbliche Nebukadnezar? Der buchstäbliche. Diese 70 Jahre, müssen wir da das Jahr-Tag-Prinzip anwenden? Na, das ist buchstäblich, das ist Prophetie. Ja. Wenn ich mir jetzt Daniel 7 zum Vergleich anschaue, ich schaute in meinem Gesicht. Das heißt, es ist eine Vision. Er sieht es. Ja? Und was sieht er denn da? Da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und drei von den ersten Hörnern wurden ausgerissen. An diesem Horn waren Augen und ein Mund. Gibt es ein Horn, das redet? Das gibt es nirgends. Wir merken, das ist also unnatürlich, übernatürlich. Das ist also symbolisch. Ja? Und dann kommt der Engel, der hier das erklärt und dann kommt die Jahresangabe, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Haben wir schon diskutiert. Das ist also nicht buchstäblich zu nehmen, sondern symbolisch. Ja? Also, gut. Also, wir waren da bei meinem Blatt unter Punkt 6, Gattung bestimmen. In der Offenbarung mag es sein, dass hier die ersten drei Kapitel nicht ganz so unter diese Kategorie Apokalyptik fallen. Ja? Aber ab Kapitel 4, würde ich sagen, geht es tatsächlich in erster Linie oder ausschließlich um Apokalyptik. Ja? Gut. So, welche Fragen könnte man sich da stellen? Ich habe da nützliche Fragen aufgeschrieben. Wer spricht zu wem? Ja? Wer spricht mit wem? Um welche Personen geht es denn da in einem Bericht? Ja? Wer spielt in der beschriebenen Szene welche Rolle? Wenn wir da zur Offenbarung 8 schauen, wie beginnt denn diese Einleitung zu den Posaunen? Da gibt es diesen Engel, der am Altar steht. Wer ist der Engel? Ist es einer von den sieben Engeln? Ist es ein Engel, der schon früher erwähnt wurde? Ist es vielleicht sogar Jesus Christus selbst? Wer ist dieser Engel am Altar? Ja? Also ich muss einfach Fragen an den Text stellen. Das heißt nicht, dass ich die dann alle beantworten werde oder kann. Ja? Aber je mehr Fragen ich stelle, umso mehr komme ich in die Tiefe. Ja? Der letzte Punkt da unter sechstens, klären, ob es Parallelaussagen gibt. In den Evangelien, in den Synoptikern haben wir das, da gibt es eine Geschichte, die von Jesus erzählt wird. Er heilt einen Mann und das wird da erzählt und da erzählt. Oder er speist 5000 Leute, das wird in allen vier Evangelien berichtet. Da kann ich schön vergleichen. Wenn ich jetzt Offenbarung 8 und 9 hernehme, gäbe es da auch irgendetwas, was euch so ganz spontan einfällt, was wir mit anderen Stellen in der Offenbarung vergleichen könnten? Gibt es da was? Die Zählweise, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe vorher schon die 7 Gemeinden gehabt, vorher schon die 7 Siegel gehabt, jetzt sind die 7 Posaunen. Und später im Kapitel 16 kommen die 7 Plagen. Also 7, 7, 7, das sind immer diese 7er-Reihen. Ja? Also das wäre zum Beispiel interessant hier zu vergleichen. Und wir werden sehen, inhaltlich gibt es zwischen den 7 Posaunen und den 7 Plagen durchaus Ähnlichkeiten. Ja? Es ist nicht das Gleiche, ja? Ich möchte es gleich vorweg hier nehmen. Es ist sicher nicht das Gleiche, aber es gibt Ähnlichkeiten. Oder ein anderer Vers. Kapitel 8, Vers 13. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe. Wie oft sagt er wehe? Dreimal. Woran erinnert euch das? Schauen wir zur Offenbarung 14. Ja? Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen. Was haben wir da gelesen in Kapitel 8? Hoch oben am Himmel. Beide fliegen hoch oben am Himmel. Ja? Und er hatte das Evangelium und denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und so weiter. Ja. Aber auch dieser Engel spricht dann mit lauter Stimme. Und wie viele Engel sind es? Es sind dann 3. Jetzt muss man sich dann sofort die Frage stellen, okay, in den Posaunen gibt es diesen Engel, 3-mal wehe, hoch oben am Himmel, hoch oben am Himmel, das kommt nicht so oft vor in der Offenbarung, ja? Hoch oben am Himmel, das ist eine spezielle Ausdrucksweise, hat das was zu tun mit dieser dreifachen Engelsbotschaft? Hoch oben am Himmel, mit lauter Stimme. 3 Botschaften. 3-mal das Wehe und 3-mal hier eine Warnungsbotschaft, wenn wir so nennen wollen. Ja? Also ich muss hier vergleichen. Ja, ich habe mir für heute mehr vorgenommen, als wir schaffen werden. Wir haben nur mehr 5 Minuten. Schauen wir zur Seite 2, die ich euch da gegeben habe. Da habe ich jetzt was von linguistischer, grammatischer Analyse. Das sind jetzt sehr technisch anmutende Formulierungen. Also, der erste Punkt, den ich da fett gedruckt habe, die Häufigkeit. Wenn ein Begriff häufig vorkommt, dann ist er wichtig. Ja? Zum Beispiel in Römer 4 sagt Paulus dauernd, die Gerechtigkeit wird euch zugerechnet. Ich weiß nicht, wie oft das sagt, aber 10-mal oder 12-mal. Ja? Also das kommt wahnsinnig oft vor. Wenn etwas häufig ist, dann ist es wichtig. Ja? Ich kann jetzt versuchen, schematisch da irgendwelche Darstellungen zu machen. Und das werden wir morgen dann machen. Ja? Da werden wir uns das anschauen mit diesem Engel am Altar, wie das ausschauen könnte. Ich kann dann Wortstudien betreiben. Wenn wir da zur Offenbarung 8 schauen, was lesen wir denn da? Blättert mit mir zur Offenbarung 8. Lesen wir den Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass. Was ist denn das gewesen? Wie schaut das aus? Was ist das, ein Räucherfass? Jetzt kann ich hergehen und sagen, vorher hat irgendwer schon erwähnt, Heiligtumsdienst ist wichtig. Ja? Jetzt muss ich ins Alte Testament schauen und mir die Frage stellen, ja, welche Geräte wurden denn da im Heiligtum verwendet? Wie haben die ausgeschaut? Was wissen wir vom Alten Testament über diese Dinge? Hat das was zu tun mit Offenbarung Kapitel 8 schlussendlich? Das sind also Wortstudien. Ja? Ich springe jetzt, weil die Zeit schon fast zu Ende ist, zum Punkt 8. Ja? Historische Analyse. Ich muss überlegen, wer ist der Autor, für wen hat er geschrieben, wann hat er das geschrieben, wo hat er das geschrieben, was war sein Motiv, dass er es geschrieben hat. Also, wer ist der Autor für die Offenbarung? Johannes. Was wissen wir über ihn? Er ist der Schreiber auch vom Evangelium und der Briefe, die wir gerade in der Lektion studieren. Ja? Für wen schreibt er? Naja, zuerst einmal für diese 7 Gemeinden. Aber offensichtlich auch für uns heute, ja? Weil wir haben dieses Buch auch noch in der Bibel stehen. Ja? Wann schreibt denn Johannes die Offenbarung? Wann schreibt Johannes die Offenbarung? Bitte? Also ich höre da so ein Gemurmel, es sind da unterschiedliche Vorschläge, die an mein Ohr dringen. Es gibt Theologen, die sagen, Johannes schreibt circa 70 nach Christus. Es gibt andere Theologen, die sagen, in den 90er Jahren. Ich glaube, die Mehrheit sagt, in den 90er Jahren. Und ich schließe mich dem an. Er schreibt also ganz zum Schluss des ersten Jahrhunderts. Die anderen Apostel sind offensichtlich schon lange tot. Den Märtyrertod gestorben, die meisten. Er ist der Letzte. Er ist ein uralter Mann. Muss also mindestens 80 oder weit über 80 sein. Ja? Jetzt überlegen wir mal. Brauchen wir solche Fragen für die Posaunen? Ja? Brauchen wir das für die Auslegung der Posaunen? Wenn ich so frage, wahrscheinlich schon, oder? Ja, warum? Wenn Johannes hier in den 90er Jahren schreibt, ich lege mich jetzt nicht fest, war das 90 oder 95, ja irgendwo in dieser Zeit, und jetzt manche Adventisten auch sagen, die erste Posaune hat was mit dem Fall Jerusalem im Jahr 70 zu tun, dann muss ich mir die Frage stellen, kann das überhaupt sein? Wenn Johannes die Offenbarung als prophetisches Buch oder apokalyptisches Buch mit Blick in die Zukunft schreibt, kann die erste Posaune von der Abfassung her 90, 95, vorher im Jahr 70 Erfüllung gefunden haben. Manche schütteln jetzt den Kopf, ja? Seid nicht entsetzt. Seriöse Leute in der Adventgemeinde sind das so. Ja? Wir werden uns das dann anschauen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen zu den Posaunen. Ja? Aber ist es eine grundsätzliche Frage, die ich mir stellen muss? Geht denn das überhaupt? Viele Leute, die das sehr gute Studien geleistet haben, sagen, ja, das ist also kein Problem, das geht. Ja? Daniel, auf Daniel Kapitel 2, ja, das goldene Haupt, Da beginnt die Prophezeiung, geht dann weiter in die anderen Reiche, aber Babylon, Nebukadnezar, herrscht gerade ganz neu. Ja. Nebukadnezar ist erst jung an der Macht. Und die Prophezeiung beginnt in Daniel Kapitel 2 mit dem Nebukadnezar, Babylon, dann kommt Medien Persien, Griechenland, Rom und so weiter. Ja. Er beginnt aber nicht jetzt mit den Assyrern zum Beispiel, in der Vergangenheit. Ja? Also wir müssen uns schon solche Fragen stellen, damit wir dann auch prinzipielle Fragen stellen, damit wir dann auch mit der Offenbarung zurechtkommen. Ja? Also ihr merkt, das ist sofort eine Herausforderung. Ja? Es ist nur eine simple Frage, wann hat Johannes geschrieben? Und es gibt sofort Implikationen. Ja? Und über solche Sachen werden wir morgen und übermorgen und am Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch weiter nachdenken. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, es ist tatsächlich 1:15 geworden und euer Mittagessen wartet auf euch. Wir müssen zum Abschluss kommen. Ich habe jetzt noch ein paar Hände gesehen, ich habe sie nicht übersehen, ich habe sie wahrgenommen. Ich würde sagen, hebt euch eure Fragen auf. Wir werden uns morgen gleich zu Beginn ein paar Minuten Zeit nehmen, um das eine oder andere noch zu diskutieren und dann werden wir weitergehen. Es war heute noch nicht konkret zu den Posaunen, weder zum Kapitel 8 noch zum Kapitel 9 noch zu diesen Versen im Kapitel 11. Ja. Aber wir haben uns Grundsätzliches überlegt und ich denke, das muss alles, soll alles mit berücksichtigt sein und werden, wenn ich mir jetzt die Posaunen dann im Detail anschaue. Also, mein Vorschlag ist, ich werde euch da diese Unterschiede Prophetie, Apokalyptik auf Papier ausdrucken und euch morgen mitbringen. Schauen wir mal, ob das dann ein oder zwei Seiten sind. Die werde ich euch morgen gleich geben. Ihr könnt es also für euch dann später noch einmal durchschauen. Wenn ihr euch vorbereiten wollt für morgen in einer Minute oder Stunde der Muße, dann könnte ich euch nur den Tipp geben, lest Offenbarung 8 bis 11 durch. Ja? Das wäre also gut. Wir werden uns morgen mit Offenbarung 8 und mit diesen ersten Versen, mit diesem Engel beschäftigen. Und auch mit der Frage, welche Auswirkungen hat das, wenn ich so oder wenn ich so sehe. Ja? Also das wird morgen ein ganz wichtiges Thema sein. Ein zweites Thema, das ich morgen anschneiden werde, ist, wie sind denn die Posaunen im Gesamtbild der Offenbarung zu sehen? Wo sind die da platziert? Ja? Und ein dritter Punkt, den wir morgen anschneiden werden, ist, wie muss ich mit Ellen White Aussagen umgehen? Wann sagt sie wirklich was zu den Posaunen jetzt? Oder wann ist es vielleicht doch keine Aussage, die zu den Posaunen passt? Ja? Und wir werden uns das aufgrund eines konkreten Beispieles, wo Ellen White so ein Zitat macht, wo eben was vorkommt, aus diesem Thema der Posaunen dann anschauen. Gut, wir schließen ab. Ich möchte euch noch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir haben begonnen, die Offenbarung zu studieren, auch wenn wir jetzt noch nicht konkret den Text aus Offenbarung 8 bis 11 angeschaut haben, aber wir haben uns grundsätzliche, wichtige Gedanken gemacht, die uns später helfen sollen, mit den Details, die dort zu finden sind, zurechtzukommen. Herr Jesus, ich bin überzeugt, dass das Studium deines Wortes und ganz besonders des prophetischen Wortes für uns notwendig ist und auch spannend ist. Ich danke dir, dass wir jetzt in diesen Tagen die Möglichkeit haben, gemeinsam nachzudenken. Und ich möchte dich bitten, dass dieser erste Einstieg uns geholfen hat, den Grund zu legen für das, was in den nächsten Tagen noch folgen wird. Jesus, wir schauen in einen schönen Tag, die Sonne scheint. Ich bitte dich auch um deinen Segen für den Nachmittag und für heute Abend, wenn Judith reden wird. Und wir danken dir, dass du uns als große Gruppe begleiten wirst. Amen.